Herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Prozesstagebuchs. Wir sind Drift Feminist Alliance for Communism und wir haben einen Prozess gegen eine deutsche Islamistin vor dem Oberlandesgericht in Hamburg begleitet in den letzten Wochen. Der ist dort verhandelt worden und sie war angeklagt, vor allen Dingen wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Jetzt ist vor einer Woche das Urteil verkündet worden und wir wollen heute in dieser letzten Folge darauf eingehen, was in den letzten 3 Prozesstagen passiert ist. Um das schon mal vorwegzunehmen, sie hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen und wir wollen heute das Ganze noch mal ein bisschen politisch bewerten und einordnen. Ihr könnt die Prozesstagebücher gerne auf unserer Homepage nachhören, feministdrift.org. Und wir wollen aber auch noch mal kurz zusammenfassen, worum es beim letzten Mal ging. Es gab verschiedene Befragungen von Zeuginnen und Zeugen. Eine Freundin wurde angehört, dann mehrere Mitglieder der Familie und darüber hinaus gab es auch nochmal Zeugenaussagen eines BKA-Beamten, einer BKA-Beamtin und eines LKA-Beamten, die schon in der Türkei bzw. auf dem Rückflug eine Vernehmung durchgeführt haben. Und vielleicht fangen wir mit diesen letzten beiden innen an. Da ist vor allen Dingen vielleicht nochmal zusammenzufassen, dass die so eine Einschätzung abgegeben haben, dass von ihr eigentlich keine Gefahr mehr ausgeht, und dass sie die auch nicht so richtig als Islamistin mehr wahrgenommen haben. Also sie sei wenig islamistisch aufgetreten, whatever that means. Die haben das so festgemacht an, sie hat an Männern die Hand gegeben und dann war sozusagen das so klar für die. Daneben war interessant die Aussage einer Freundin, mit der Elina F., bevor sie ausgereist ist, eigentlich relativ eng befreundet war, wobei das auch nochmal sehr interessant war, wie letzten Endes geschildert wurde. Und was da nochmal deutlich wurde, auch in dieser Aussage, was für ein Feindbild kurdische Frauen für Elina F. dargestellt haben. Es kam in dem Zusammenhang auch nochmal zur Sprache, dass wir hatten das ja schon mehrmals in Bezug auf ihren Vater, weil das in ihren eigenen Erzählungen so eine große Rolle gespielt hat, dieses patriarchale und gewalttätige Auftreten ihres Vaters. Mal zur Sprache, dass eigentlich die Brüder dem in nichts nachgestanden haben. Und auch das macht quasi ja nochmal dieses Bild so ein bisschen rund. Ja, was für Strukturen eigentlich in dieser Familie vorgeherrscht haben und was für Geschlechterrollen da eine Rolle gespielt haben. Das wurde auch nochmal so ein bisschen deutlich in der Aussage der Schwester, die ziemlich ja, sich dargestellt hat als jemand, die irgendwie nichts mitgekriegt hat, so richtig, und die auch so als hauptsächliche Message rübergebracht hat, wie sehr Elina F. in Syrien gelitten hat, was quasi auch nochmal sehr stark mit ihrer eigenen Schilderung zusammenpasst. Sie ist da vor allen Dingen irgendwie herumgeirrt und ja, hat irgendwie da nicht so richtig eigenständig gehandelt. Ja, und das vielleicht lässt sich auch nochmal unterstreichen, dahingehend, dass uns aufgefallen ist oder dass so ziemlich deutlich wurde nochmal, wie groß eigentlich die Rolle der ganzen Familie in dem ganzen Zusammenhang ist. Es kam die Sprache auf einen Familienchat, in dem durchaus auch Propagandabilder, zum Beispiel ein Bild des einen Sohnes von Elina F. mit so IS-Staffage quasi gezeigt wurde und wie sehr da eigentlich ein Austausch stattgefunden hat in der Zeit, in der Elina F. in Syrien war. Und da ging es sogar auch nochmal darum, dass sich dann die ganze Familie in der Türkei zum Urlaub getroffen hat. Und über die Bedeutung dieser familiären Netzwerke, die auch Tragweite der Unterstützung, die sie ihr haben so zukommen lassen, über die Bedeutung haben wir letztes Mal schon geredet und wir wollen es heute gerne nochmal fortführen, denn am 9. Prozesstag, am 26. August, fing die Verhandlung an mit der Befragung der Mutter. Und das hat auch nochmal ganz schön viele erkenntnisreiche Sachen zutage gefördert. Und da wollen wir jetzt erstmal kurz drauf eingehen. Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen, wie so die Hauptaussage der Mutter war oder auch wie das ganze Setting der Befragung eigentlich aussah?
Ja, in der Befragung der Mutter waren verschiedene Punkte interessant. Wir hatten schon relativ früh bei dem Prozess die These, dass die Mutter von Serkan E. eine zentrale Rolle auch quasi in diesem ganzen Prozess spielen würde und hatten uns dementsprechend auch auf die Zeuginnenvernehmung vorbereitet und waren sehr gespannt. Im Endeffekt muss man sagen, dass die Zeuginnenvernehmung der Mutter dann doch wenig Neues zutage gefördert hat, wenn auch ein paar interessante Punkte an dem Prozesstag dabei waren. Der eine Aspekt, der zunächst vom Prozesssetting her auffällig war, war, dass der Prozess erstmal verspätet losging, weil noch auf einen Dolmetscher gewartet wurde, die Mutter sozusagen die der Mutter bei der Übersetzung zur Seite stehen sollte. Dieser Dolmetscher hat sich aber als ausgesprochen inkompatibel mit dem Prozessverlauf quasi erwiesen, weil er sich sehr quasi in diesen Prozessverlauf eingebracht hat. Er hat mehrfach die Richterin unterbrochen. Er hat die Mutter sozusagen mehrfach unterbrochen und war sehr engagiert insgesamt in diesem Prozess, also wenig sachlich. Das führte dann auch dazu, dass die Richterin mehrfach im Verlauf der Zeuginnenvernehmung durchaus auch frustriert war und ärgerlich. Nach der Pause oder nach einer von der Richterin einberaumten Pause wurde dann auch dieser Dolmetscher ausgetauscht durch einen anderen, viel sachlicheren Dolmetscher. Danach verlief die Befragung viel besser. Allerdings stellte sich auch in den verschiedenen Pausen heraus, dass dieser Dolmetscher also unter Umständen gar nicht so relevant gewesen wäre für die Befragung, auch wenn das natürlich sozusagen ein Recht der Zeugin ist, diesen Dolmetscher zu beanspruchen. Aber in den Pausen sprach sie Deutsch und sie hat auch die Fragen alle verstanden und hat teilweise, bevor die Richterin mit den Fragen fertig war, die Fragen schon angefangen zu beantworten. Diese Antworten waren insgesamt eher davon gekennzeichnet, dass sie versucht hat, sowohl die Angeklagte Ina F. als auch sich selbst zu entlasten, denn es steht im Raum, dass die Mutter auch in den Fokus der Ermittler und Ermittlerinnen gerückt ist, nämlich dadurch, dass sie als eine der wenigen Personen im ganzen Umfeld immer wieder sozusagen an zentralen Stellen auftaucht. Wir hatten das schon teilweise thematisiert, aber es war die Mutter, die die 1000 Euro für die Augenlaser-OP von Serkan E. aufgebracht hat, die ja in einem direkten Zusammenhang mit seiner Ausbildung als Scharfschütze für die islamistischen Kräfte in Syrien steht. Die Mutter ist auch nach Syrien gereist. Das hat sie vor Gericht versucht runterzuspielen und sich sozusagen als ahnungslose Mutter, sorgende Mutter quasi zu inszenieren. Aber sie hat Ina F. während sie bereits sozusagen sich dem IS angeschlossen hatte, eben noch in Syrien in einer Wohnung besucht, wo sie auch die Waffen von Ina F. Gesehen hat. Das hat die Mutter, obwohl sie es sozusagen im Polizeiverhör zunächst explizit erwähnt hat, vor Gericht dann bestritten, so wie sie ungefähr alles bestritten hat, was sie je zuvor schon ausgesagt hatte. Sie wisse von nichts mehr, was sozusagen in irgendeiner Form sowohl Serkan E. als auch Ina F. Belastet hatte. Das kann man hier jetzt sozusagen vor allem als Prozessstrategie der Mutter werten, die versucht hat, tatsächlich die Angeklagte zu entlasten. Andererseits muss man aber auch sagen, dass wahrscheinlich die Vernehmungssituation durchaus auch, also da hat sie wahrscheinlich sozusagen mehr erzählt, als sie wollte, oder auch, ist nicht ganz klar sozusagen, wie diese Aussage dann letztlich zu bewerten war. Jedenfalls hat sie versucht, sozusagen weitestgehend dieser Zeuginnenaussage bei der Polizei vor Gericht dann zu widersprechen, was auch dazu geführt hat, dass die Richterin mehrfach ein Verfahren wegen Falschaussage vor Gericht angedroht hat. Uns ist nach wie vor nicht klar, ob diese Verfahren wegen Falschaussage sozusagen tatsächlich anhängig sind oder nicht, oder ob das nur eine Drohung der Richterin war. Inhaltlich war ansonsten noch interessant aus unserer Sicht die Darstellung sozusagen der Ausreise und ihre Bewertung. Also sie war sehr viel damit beschäftigt, die Radikalisierung von Ilina F. zu bewerten oder auch die Situation in Syrien zu bewerten. Die ist jetzt vielleicht in der Stelle nicht ganz so spannend. Wichtig schien uns noch, dass sie ähnlich wie der Vater von Serkan E. zunächst beschrieben hat, dass sie sich sehr gefreut habe, dass Serkan E. sich sozusagen einer strengeren oder frommeren Islam-Interpretation zugewandt hat. Sie meinte, er hätte feinere Kleider getragen, er hätte sich über die kleinen Dinge gefreut. Er sei plötzlich ein guter Junge gewesen. Also sozusagen diese Radikalisierung oder diese Hinwendung zum Islamismus wurde anscheinend sowohl vom Vater, aber auch von der Mutter sehr wohlwollend und unterstützend sozusagen aufgenommen. Streit gab es dann aber vor allem über die Frage, welche genaue Auslegung des Islam es sein soll. Und die Mutter hat im Laufe der Vernehmung sozusagen einerseits gesagt, dass sie nichts gegen den friedlichen Dschihad habe. Es hat sich herausgestellt, dass sie sozusagen dem Islamismus der DITIB nahesteht und sozusagen da auch tendenziell die Strategie der AKP folgt. Und das hat dann aber auch zu inhaltlichen Konflikten mit Serkan E. geführt, der sich eher einer salafistischen Strömung sozusagen zugewandt hat. Die Mutter hat gesagt, sie habe die DITIB-Moschee in Bergedorf besucht. Da wollte Serkan E. dann aber nicht mehr mit hin, weil es nicht rein genug sei. Genau, also da zeigt sich sozusagen, dass es da durchaus auch Streitpunkte gab, aber insgesamt scheint da durchaus auch eine inhaltliche Nähe zu bestehen. Genau, und als letzten Punkt war aus meiner Sicht noch interessant, dass sie die Facebook-Posts von ihrem Sohn, wo er gegen die PKK hetzt und auch sozusagen Kriegsverbrechen ankündigt, Folter ankündigt, davon will sie alles nichts gewusst haben. Gleichzeitig hat sie sich aber sehr wohl im Internet immer wieder sozusagen auch informiert darüber, was jetzt eigentlich genau in Syrien passiert. Sich Propagandamaterialien des IS angeguckt und so. Also ihre Aussage war insgesamt sehr widersprüchlich, wenig hilfreich für den Gesamtprozess, aber doch sehr aufschlussreich für ihre Rolle, sowohl ideologisch als auch persönlich in diesem ganzen Radikalisierungsprozess, sowohl von Serkan E. als auch Ilina F.
Ich würde noch eine kleine Ergänzung machen, und zwar ist mir halt auch noch eine Sache so sehr hängen geblieben. Unter anderem ging es ja darum, dass die Richterin die Mutter von Serkan E. zu den verschiedenen Chatgruppen befragt hatte, um herauszufinden, ob sich daraus ergibt, dass Serkan E. Mitglied ist im Islamischen Staat. Und in den Chatgruppen wurde immer der Begriff benutzt, die Gruppe, die Menschen köpft und so weiter. Und diesen Terminus hat die Richterin dann später übernommen in der Befragung. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass die Mutter irgendwann richtig wütend geworden ist und hat gesagt, so, sie verbittet sich, die Leute irgendwie so zu bezeichnen. Und hat daraufhin geantwortet, dass sie halt jetzt gleich gar nichts mehr sagen würde. Und hat dann gesagt, irgendwie, dass sie ja eigentlich das Opfer ist, weil sie ja nicht mal wisse, wo ihr Sohn begraben ist. Und was tut dann die Richterin für sie? Warum sagt sie nicht, wo der Sohn begraben ist? Das war irgendwie nochmal ein sehr bewegendes Statement ja auch irgendwie, ne?
Ja, vielen Dank. Ganz schön spannend, auch nochmal zu sehen, welche irgendwie tragende Rolle da die Mutter auch in dem Ganzen spielt und dann dieses Changieren zwischen Nicht-Wissen und ziemlich genau Bescheid wissen und ziemlich genau an den entscheidenden Stellen irgendwie Unterstützung leisten. Und ja, auch insgesamt vielleicht dann nochmal dieser Punkt von, dass ja insgesamt sehr wenig irgendwie über Opfer gesprochen wurde, finde ich eigentlich in dem ganzen Prozess, oder das haben wir ja zumindest immer schon mal erwähnt. Und auch hier hast du ja eben schon mal nochmal ausgeführt, diese Folterandrohung oder dieses Hetzen gegen die PKK oder jetzt auch das, was du gerade als letztes gesagt hast, quasi dieses komplette Leugnen der irgendwie barbarischen Taten, die da irgendwie ja wahrscheinlich auch Serkan selber auch ja, daran beteiligt war oder so. Und gleichzeitig irgendwie sozusagen dieses, also vielleicht auch dann diese Augenlaser-OP bezahlen, aber sozusagen nicht mit der Sprache rausrücken, was mit diesen Waffen eigentlich passiert oder wozu die dienen. Ne? Okay, gibt es an dieser Stelle noch was zur Mutter zu sagen? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir übergehen zu den Gutachten, die im Rahmen der Hilfsplangespräche zur Sprache kamen, zu den Protokollen, die da verfasst wurden, ja, dass wir damit vielleicht weitermachen.
Ja, anschließend nach der Vernehmung der Mutter wurden die Protokolle aus den Hilfeplangesprächen vorgestellt. Das waren drei Protokolle sozusagen. Einmal ging es um die Unterbringung, wo Elina F. mit ihren Kindern gelebt hatte. Dann einmal das Jugendamt und dann einmal noch ein psychologisches Betreuungsangebot aus Lübeck. Und Ziel dieser Hilfeplangespräche war es halt einmal auch, Elina F. zu unterstützen bei einer Deradikalisierung. Und vor allen Dingen wurden die auch eingebracht, nochmal ein Argument zu finden, dass ja ihre Deradikalisierung vollzogen ist und genau keine Gefahr mehr ausgeht, dass sie sich halt inzwischen sehr gut wieder eingliedern konnte, die regelmäßig zu ihren Betreuungsangeboten in den verschiedenen Einrichtungen geht, die sich sehr gut um ihre Kinder kümmert und vorgehoben, dass ja sie als alleinerziehende Mutter in dem Fall nochmal so eine besondere schwere Feuerung bewerkstelligen muss, nämlich dass irgendwie sie halt irgendwie auch den Vater gleichzeitig geben muss und dass sie hier besondere Anerkennung auch irgendwie dafür bekommt, weil sie diese Rolle laut diesen Hilfsplangesprächen sehr gut nachkommt. Gleichzeitig haben auch diese Protokolle ergeben, dass Elina wieder bereit wäre, Verantwortung zu übernehmen und halt irgendwie auch in der Lage ist, das Leben sehr gut zu managen. Und das hat halt irgendwie auch dazu geführt, irgendwie, dass die Einrichtung, in der sie gerade lebt, in dem betreuten Wohnen, dass sie halt ihr auch einen Job, einen Ausbildungsplatz angeboten haben als Krankenpflegerin. Genau, dann ging noch hervor, dass sie sich auch sehr gut um die Kinder kümmert, dass die Kinder halt auch mit schwierigen Zukünften konfrontiert werden, aber dass durch die gute Unterstützung durch Lina eigentlich da ein sehr, sehr gutes Leben ermöglicht werden kann. Genau, was halt natürlich irgendwie eben nicht belegt worden ist, ist, wie sich eigentlich die Deradikalisierung äußert und woran sie das halt sozusagen auch festmachen, dass diese Deradikalisierung absent ist. Das haben sie nämlich zu keinem Zeitpunkt in diesem Protokoll erwähnt. Sie haben das halt daran festgemacht, dass sie gut mit ihren Kindern umgeht und das führt, aber inhaltlich oder ideologisch sind diese Hilfeplangespräche eben genau nicht darauf eingegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja vielleicht auch so ein bisschen daher kommt, dass solche Gespräche auch viel von SozialarbeiterInnen geführt werden und sozusagen da ja auch einfach wenig Wissen, was Ideologie des IS irgendwie zu tun hat, irgendwie vorhanden ist. Und ich glaube, so eine Einschätzung halt irgendwie einfach unumgänglich wäre, ne? Also, dass man, wenn man so einen Fall hat, eigentlich hätte auch irgendwie mehr über dieses Wissen zur Verfügung stehen müssen, um halt irgendwie eine vernünftige Analyse auch darzubieten. Genau, und die wurden halt sozusagen dafür eingeführt, dass halt irgendwie klar ist, dass von Elina, dass sie jetzt eigentlich eine gefestigte Struktur wieder hat und vor allen Dingen auch irgendwie eine gesicherte Zukunft, nämlich diesen Job nachgehen kann und sich halt mit ihren Kindern in einer Wohnung um diese gut kümmern kann. Genau.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ne, wo wir das jetzt auch schon mehrmals hatten. Was ist eigentlich die Bewertung dafür, dass sie keine Gefahr mehr darstellt? Also für wen keine Gefahr mehr? Und wir hatten es ja auch schon mehrmals angesprochen, dass es sich hier um Staatsschutzprozess handelt. Und die erste Frage ist halt nicht, also sozusagen, gegen wen richtet sich ihre Ideologie oder hat sie immer noch? Und es ist uns ja durchaus auch aufgefallen, wie sehr sie immer noch gegen Kurdinnen und Kurden wettert. Sowas zum Beispiel kommt darin gar nicht vor, sondern diese Frage nach der Gefahr richtet sich halt darauf, ist sie irgendwie eine gute Staatsbürgerin und eine gute Mutter? Und genau, nicht die Frage sozusagen, gegen wen richtet sich vielleicht immer noch ihre Einstellung. Wenn es dazu nicht noch was zu sagen gibt, würde ich vorschlagen, dass wir dann zum letzten beziehungsweise zu den zwei letzten Prozesstagen übergehen, zu den Plädoyers und zur Urteilsverkündung und damit quasi den Abschluss des ganzen Prozesses nochmal kurz zusammenfassen.
Genau, am 2. September wurden die Plädoyers von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vorgetragen und das Ganze hat auch nur 2 Stunden gedauert. Der Staatsanwalt hat ja die Erkenntnisse der Verhandlungstage rekonstruiert und sich dabei vor allem auf die Radikalisierung, die Aufenthalte und die Ausreise fokussiert. Hat am Anfang auch nochmal deutlich gemacht, dass der Islamische Staat eine Besonderheit darstellt in anderen radikal-islamistischen Gruppen. Also genau wegen des Staatsanspruchs und der an der Stelle auch nochmal betont hat, dass der IS der Frau eine eigene Rolle zugesteht. Er hat durchaus ihre Handlungsfähigkeit unterstrichen, beispielsweise bei der Ausreise nach Syrien und auch ihre selbstständige Einbindung, wenn man so will, in die Struktur des IS, die Beziehung von dem Kinder- und Witwengeld und so weiter. Genau, er hat auch nochmal betont, dass die Ausreise freiwillig war, dass der Wunsch erkennbar war nach einer mittelbaren Teilhabe, die verschiedene Gelegenheiten nicht als Flucht genutzt hat, wie die Familienurlaube. Auch ihre Unterbringung in den IS-Einrichtungen wie den Frauenhäusern vor und nach dem Tod von Serkan E. fand nochmal Erwähnung. Und auch nach seinem Tod, dass auch dort sich Elina F. für die Heirat eines weiteren IS-Mitglieds entschieden hat, statt genau an der Flucht zu arbeiten. Genau, sie hat sich quasi seit Januar 2014 dauerhaft im Kerngebiet des IS aufgehalten und danach in den Rückzugsgebieten. Er hat nochmal deutlich gemacht, dass das, ja, dass ihr Alltag über das Leben im Kalifat hinausging, dass sie aktiv an der Förderung der Erreichung der Ziele mitgearbeitet hat und auch die Wehrhaftigkeit verteidigt hat. Genau, es ging auch nochmal kurz um die Erziehung, dass sie das nicht als erstrebenswert empfunden hat, ihre Kinder außerhalb des Kalifats zu erziehen. Genau, kommt dann, oder genau dann am Ende kam er trotzdem darauf zurück, zu sagen, sie hat frühzeitig und verfahrensverkürzende Aussagen getätigt. Sie war aktiv an ihrer Rückkehr beteiligt. Sie hat von allen positive Sozialprognosen bekommen, kümmert sich gut um die Erziehung und hat realistische Zukunftspläne. Und daraus hat er den Schluss gezogen, oder die Staatsanwaltschaft hat den Schluss gezogen, 2 Jahre als Strafmaß zu fordern, die auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Die Verteidigung hat sich dem angeschlossen, hat darauf verzichtet, das alles auch nochmal zu rekonstruieren und hat viel eher gesagt, dass sie das Innere von Frau Elina F. Allen näher bringen möchte, hat sehr emotional ihr Plädoyer vorgetragen, eigentlich genau auch da wieder der Opfermythos zentral, total verharmlosend, hat Elina F. in die Opferrolle gebracht, dass sie genau gesagt hat, das Perfide am IS ist der Missbrauch von Biografien und die Eliminierung von Grauzonen und auch nochmal genau betont, dass man sich das ja so leicht vorstellen würde, da wieder rauszukommen, was es einfach nicht sei. Der IS hätte gefoltert, hingerichtet und wer sich nicht fügt, dem wäre dasselbe angetan worden. Also plötzlich wurden die Verbrechen des IS mal benannt, aber natürlich nur, um der Strategie folgen zu können. Genau, sie hat auch viele Floskeln verwendet, wie Elina F. sei ein kleines Rad im Getriebe und von der Aufsicht auf das Paradies geködert worden. Ja, und dann hat sie, glaube ich, an einer Stelle auch gesagt, es ging jetzt darum, dass sie nicht noch einmal in ihr Unglück rennt. Deshalb sei sie jetzt an der Prävention auch so interessiert. Sie hätte ihre Lektion gelernt und genau, man dürfte auch nicht vergessen, dass sie sich im Lager selbst deradikalisiert hat, aus sich selbst heraus. Genau, das vielleicht ganz schnell zusammengefasst ist, die Plädoyers waren. Lina F. hatte dann an dem Tag die letzten Worte und hat unter Tränen gesagt, dass sie ihr Land um Verzeihung bittet, dass sie Fehler gemacht hat, wie jeder Mensch Fehler macht und dass sie aus ihren lernen möchte. Genau, das war dann der 9. Prozesstag, nee, der 10. Und genau, die Richterin hat dann in der Urteilsverkündung vor allem das Narrativ Ilina Fs wiedergegeben mit ihren antikurdischen Ressentiments, wie schlimm die Zeit im Lager sei. Genau, wo sie dann auch betont hat, dass sie Gelegenheiten zur Rückkehr ungenutzt gelassen hat, dass die Dauer der Mitgliedschaft ja relativ krass ist, da sie spätestens 2014 eingegliedert worden ist. Und auch da wird ihr wieder, oder wurde ihr wieder positiv ausgelegt, dass sich aus einer eigener Kraft von der Ideologie gelöst hätte, die Vollverschleierung abgelegt hat. Also auch da nochmal die Frage, wie wird das bemessen? Genau, und auch da war die Verfahrensökonomie wieder Thema, dass alles verkürzt und unkompliziert lief. Sie bewertet ihr Geständnis als von Reue getragen. Sei relativ jung gewesen, mit 23 erst ausgereist, also sogar erst 23, als sie ausgereist ist. Und ihre Beweggründe seien mit davon beeinflusst, von dem Wunsch, mit Serkan E. zusammenzuleben. Genau, Zeit im Lager sei super belastend gewesen und sie wäre stets um Aufklärung bemüht, beispielsweise dem FBI gegenüber, weswegen die Bewährungschance ernsthaft verdient sei. Genau, damit war es dann auch irgendwie relativ schnell vorbei. Es gab noch herzliche Umarmungen zwischen Verteidigung und der Angeklagten. Und auch da fällt natürlich auf, es ging an keiner Stelle um die eigentlichen Opfer des IS, es ging nicht um die Verbrechen, es ging um Ilina F. und ihre Geschichte.
Ja, was mir noch irgendwie so eingefallen ist, direkt danach gab es ja auch nochmal so einen NDR-Bericht, der auch direkt ja bei Gericht gefunden hat, wo sie dann ja alle wieder zusammenkommen mit ihren beiden Freundinnen und der Mutter und so und sie den ja anfangen, die Sektkorken knallen zu lassen und dann halt irgendwie auch darauf anstoßen, dass ja alles gar nicht so schlimm für sie ausgegangen ist, ne? Und das ist natürlich auch ein klares Zeichen einfach gewesen, ne?
Ja, es ist schon Wahnsinn. Es ist ja nicht so, dass wir nicht ungefähr damit gerechnet hätten, auch wenn man sich andere Urteile anguckt, aber dass diese ganze Strategie von dieser Erzählung, dass der IS irgendwie ein Flop war und dass sie da irgendwie das Opfer drin war, dass sie da irgendwie so reingeraten ist. Und auch jetzt, was du gerade gesagt hast, nochmal, dass dann in der Urteilsbegründung selbst nochmal wieder diese Ausreise aus Liebe irgendwie so eine Rolle spielt und so. Das ist schon ganz schön hart, dass nochmal so, dass das da nochmal so deutlich zum Tragen kommt, wie erfolgreich letzten Endes diese Argumentationslogik gewesen ist. Gibt es noch Sachen, die ihr zu diesen 3 Tagen direkt sagen wollt? Irgendwelche Details, die wir noch vergessen haben? Dann würde ich vorschlagen, dass wir nämlich darüber kurz noch sprechen und dann vielleicht übergehen, nochmal ein bisschen insgesamt zusammenzufassen oder insgesamt darüber nachzudenken, was das jetzt bedeutet.
Ja, ich hätte vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil ich das doch auch krass fand, dass genau, sie an diesem Propagandavideo mitgewirkt hat und das gar nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat, weil der Verbreitungsgrad nicht so groß gewesen wäre. Also das ist auch daran irgendwie gemessen wird, wie schlimm diese offene Propaganda und der Aufruf zum bewaffneten Dschihad eingeschätzt wurde.
Ja, das ist ganz schön spannend, wie sich das eigentlich verschiebt, oder? Weil es gab doch, wenn ich mich gerade recht erinnere, am Anfang diese 3 Anklagepunkte mit der Unterstützung terroristischer Vereinigung, Propaganda und dann das mit dieser Kindeswohlgefährdung, oder? Das waren doch die 3 Punkte, genau, und das sozusagen jetzt dieses, also was du eben auch nochmal erzählt hast, wenn in diesen Gutachten die ganze Zeit irgendwie diese Rolle als Mutter so eine wahnsinnige Bedeutung erhält, dass es sich auf einmal alles so verschiebt, also was auf einmal dann letzten Endes für die Begründung wichtig ist und was nicht, dass quasi dieser Punkt das so aushebelt, welche Bedeutung jetzt diese Teilnahme oder dieses Mitwirken in dem Propagandavideo hat. Ja, finde ich irgendwie echt Wahnsinn, welche Zuschreibungen und welche Rollenvorstellungen hier irgendwie zum Tragen kommen und in welchem Ausmaß.
Ich war dann bei der Urteilsverkündung auch nochmal krass, fand ich, dass die Kindeswohlgefährdung quasi, dass es auch da eine Wendung gab, dass das nicht ihr zulasten gelegt wurde, sondern sie musste auch das Leid irgendwie mittragen von den Kindern als Mutter, die Kinder leiden zu sehen. die Zeit im kurdischen Lager war einfach wirklich schlimm für Elina F. Genau, auch da gab es dann irgendwie, man könnte es andersrum drehen und ja.
Ja, ich fand das so auch generell ganz spannend irgendwie, dass ja einmal so dieses volle Strafmaß festgestellt werden konnte und da auch kein Zweifel dran bestand und dann begann so eine Art Aufrechnung, was ziehen wir jetzt irgendwie mathematisch ab und haben dann am Ende ein Ergebnis. Und wo ich mich da ja auch gefragt habe, wie entsteht eigentlich da überhaupt so eine Wertigkeit, ne? Wenn einfach eine Schuld irgendwie voll festgestellt werden konnte und dann halt mit so Lächerlichkeiten irgendwie abgerechnet wird, irgendwie, dass sie ausgiebig ausgesagt hat, was ja irgendwie auch fraglich ist, ne? Dass dann halt irgendwie so eine geringe Strafe dabei rauskommt.
Genau, das volle Strafmaß wären 10 Jahre gewesen, das vielleicht auch nochmal zu erwähnen.
Das, was ihr ja eben auch schon mal gesagt habt, und ich meine, das ist ein grundlegendes Problem des deutschen des deutschen Rechtssystems irgendwie, dass man halt, also was ihr meintet, die sprechen dann halt von Ideologie, aber es gibt überhaupt kein Gradmesser dafür oder die haben vielleicht gar keinen Begriff von Islamist oder so. Und ja, wenn man den nicht hat, dann genau, ist dieses Verfahren total glatt und smooth an der Stelle, wenn es so reibungslos läuft, formal. So ist mein Eindruck irgendwie insgesamt.
Und da ist, glaube ich, auch der Punkt, dass ja die Gesinnung bestraft wird und es nicht nach Völkerrecht Verbrechen wie Menschenmenschlichkeit oder so zum Thema wurden, sondern halt einfach die Gesinnung. Und da kann man natürlich das einfach ausklammern vor Gericht.
Und da finde ich aber an dem Punkt nochmal auch wichtig, weil es sich sozusagen ja um diese Anklage nach 129a und b handelt, sind natürlich Leute mit einem autoritären Weltbild, die mit so einem Gerichtsverfahren konfrontiert sind, sehr wohl in der Lage, opportunistisch mit den Anforderungen umzugehen, mit denen sie da konfrontiert sind und müssen da nicht irgendwie den treuen Helden sozusagen spielen. Und das wird denen aber positiv ausgelegt, dass sie sozusagen sich opportunistisch nach den Vorgaben der jeweiligen Autorität richten können. Es gab aber sozusagen auch ein Verfahren gegen Linke nach 129a b in den letzten Monaten, wo die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden sind, obwohl die Organisation, denen sie angehörten, in Deutschland gar nicht als terroristische Organisation gilt. Aber ihnen wird halt sozusagen natürlich dann vor Gericht negativ ausgelegt, dass sie nach wie vor überzeugt sein und der Gesinnung nach wie vor anhängen und das wird dann straferschwerend quasi ausgelegt, während irgendwie so eine halbgare Distanzierung vom IS mit irgendwie, das ist ein Flop, das reicht dann sozusagen als strafmildernd.
Wir können uns ja auch andere Fragen ausdenken ansonsten, ne? Also wir können uns auch gerade nochmal sagen, wenn uns das jetzt gerade zu hoch ist und wir wollen das lieber mit jemand anderem besprechen, dann müssen wir halt jetzt eine andere Frage stellen nochmal. Oder ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch gar keine Frage mehr stellen oder so, aber die Frage ist sozusagen, können wir schon irgendein Resümee aus diesem Prozess ziehen und quasi, wenn wir sagen, also ja, vielleicht gehen wir irgendwie anders dran. Was denken wir, was uns dieser Prozess gezeigt hat? Was hat der Prozess uns gesagt über islamistische Strukturen? Was hat uns der Prozess gesagt über islamistische Geschlechterrollen? Und was hat uns dieser Fall gezeigt, wie konkret das Handeln von islamistischen Akteurinnen aussehen kann?
Ich würde vielleicht hier an dieser Stelle als allererstes darauf verweisen, dass Islamismus einer genauso wie völkisches Denken oder neonazistisches Denken sozusagen Teil einer Alltagsideologie ist oder auch einer Alltagskultur, die anders als vielfach dargestellt oder auch irgendwie wahrgenommen und auch vor Gericht verhandelt, eben nicht sozusagen das besondere andere ist, das irgendwo außerhalb stattfindet, sondern das ist eingebaut und eingepflegt, als eine bestimmte Art und Weise zu denken und zu fühlen in Familienkonstellationen, in Freundschaftsnetzwerken, in Institutionen und Strukturen und dass diese Rede von einer Radikalisierung sozusagen nur unter einer gewissen bereits vorhandenen Voraussetzung sozusagen dann stattfindet und die sozusagen dann die strukturellen Anknüpfungspunkte bietet, wie zum Beispiel dann salafistische Moscheen, in denen dann solche Radikalisierungsprozesse institutionell sozusagen dann überführt werden. Aber dass dieses spezifische Bedürfnis an der auch Geschlechterideologie und an dieser Gemeinschaftsideologie und dieser Sinnideologie sozusagen, die ist sozusagen jetzt nicht irgendwie oder die, das wäre zu kurz gegriffen, das sozusagen auf eine, ein politisches Außen sozusagen zu verkürzen.
Ich glaube, ich finde nochmal interessant, auch an dem ganzen Fall, dass der so aufzeigt, so, also du hast eben gerade schon gesagt, halt diese Alltäglichkeit, und ich finde damit eng verbunden, dass es so aufzeigt, wie logisch das alles ist. Also sozusagen, das ist so, dann gibt es halt diese kleinen Auseinandersetzungen von so einer Frage von Auslegung oder Richtung von Islamismus oder sozusagen vielleicht auch so eine Schnittstelle zwischen Konservatismus und dann schon irgendwie Salafismus oder so. Aber dass quasi diese ganzen Bezugnahmen oder diese ganzen Themen oder so, dass sie alle so darauf hindrängen. Also dass quasi so aus ihrer Biografie oder was wir auch viel besprochen haben, quasi was sie sich wünscht. Du hast es gerade irgendwie mit der Bedürfnislage angesprochen oder so, ne? Also wir hatten ja viel auch gesprochen über diese Gewalterfahrung oder über diese Sehnsüchte, die sie hatte, was sie sozusagen irgendwie sich vorstellt, wie sie als Frau behandelt werden will und so weiter. Dass diese ganzen Sachen ergeben halt so eine totale Logik, also ne, gespickt mit dieser Art von Religiosität und auch diese Art von Strukturen, die, von denen sie ja so umgeben ist, das haben wir auch herausgestellt, dass es eben nicht einfach der Besuch dieser einen Veranstaltung war oder sowas und dann passiert es auf einmal so, sondern gibt es so eine Logik in ihrem unmittelbaren Umfeld und die, die da irgendwie nicht reinpassen, die jetzt diese eine Freundin, die halt da beim ich glaube, viertletzten Prozesstag ausgesagt hat, die werden irgendwie sozusagen dann einfach abgeschnitten oder da gibt es so, ne, da gibt es so eine Abdichtung ja auch dagegen, dass ja, diese Einflüsse irgendwie dann außen gehalten werden oder so. Und sie hatte das ja auch irgendwie relativ eingangs ja formuliert gehabt, mit sie hat mit dieser Art von Gläubigkeit so eine Gebrauchsanweisung fürs Leben gefunden und dann halt so eine Art widerspruchsfreie Laufbahn quasi hingelegt oder so. Und das finde ich, glaube ich, nochmal so wahnsinnig interessant auch an diesem Fall, dass da war ja nicht alles von dieser Art von Folgerichtigkeit oder von dieser Naivität, die sie da irgendwie an den Tag gelegt hat, da war ja nicht alles von Prozessstrategie, sondern ich glaube, davon war ein Teil auch Folgerichtigkeit. So. Also die wusste, was sie tut, aber gleichzeitig hat sie es als sehr normal angesehen oder als sehr folgerichtig angesehen. Und das finde ich so wichtig, glaube ich, nochmal so diese Banalität auch davon so herauszuarbeiten, die irgendwie so eine Art Milieu- oder Alltagszusammenhang entspringt und nicht so einem von außen kommenden, total befremdlichen, plötzlichen Radikalisierungsschub oder so, sondern das ist sozusagen alles irgendwie eingebettet. Und genau, ich finde, das kann man an diesem Fall einfach nochmal so gut sehen oder ich bin auch froh, dass wir uns diesen Fall ausgesucht haben, weil es jetzt eben keiner von diesen großen und spektakulären Fällen ist, sondern es ist so ein ganz normaler Fall irgendwie, so eine ganz normale Frau, die irgendwie ganz normale Vorstellungen hatte von Haus und Familie und irgendwie so ein, ne, so ein schönes Leben führen und so. Hat sie ja auch mehrmals gesagt, oder das ist ja das auch, was sie jetzt irgendwie vorhat oder so. Genau, und daran, finde ich, lässt sich ziemlich gut aufzeigen, diese Form der Zusammenhänge von dieser Alltagsideologie halt. So, ja.
Vielleicht passt da auch noch ganz gut zu, dass sie eine sehr irgendwie unterkomplexe Vorstellung davon hat, wie alles läuft, dass sie jetzt dann schnell ausgereist ist und schnell aber auch wieder in Deutschland ist und irgendwie verwundert darüber ist, dass das nicht, oder es funktioniert ja sogar, also es reicht ja zu sagen, ich bitte Deutschland um Verzeihung und ich suche mir einen zukunftsträchtigen Job und kümmere mich um meine Kinder. Und damit ist es einfach sehr schnell was abgeschlossen ist, das gar nicht mehr zu diskutieren gilt irgendwie. Und das ja auch teilweise vor Gericht sich gezeigt hat, dass sehr viel irgendwie im Selbstleseverfahren auch stattfand, also von Gutachten zu, keine Ahnung, was heißt eigentlich Islamismus und so weiter, dass das alles ausgeklammert wurde, weil es im Gericht selbst keine Rolle gespielt hat in dem Sinne.
Ja, das ist ja auch nochmal Wahnsinn, das, was du gerade gesagt hast, dass dieses Verfahren so, und das haben ja alle Beteiligten immer gesagt, dass das so smooth läuft und das irgendwie so reibungslos geht und dass sie so kooperiert hat und so. Das konnte aber ja auch alles nur auf diese Art passieren, weil überhaupt keine Opfer vorhanden waren und es gar nicht darum ging, dass zum Beispiel irgendwie eine Nebenklage oder so vorhanden ist, die nochmal hätte irgendwie diese Perspektive da einbringen können. Und das finde ich schon ja auch nochmal ziemlich krass an diesem Verfahren, dass es quasi letzten Endes nur um so eine Frage ging von, ja, okay, hat sie jetzt eine Perspektive, ist sie eine gute Mutter, können wir davon ausgehen, dass sie keine Gefahr für den deutschen Staat mehr darstellt, woran auch immer man es festmacht mit dieser Deradikalisierung. Aber sozusagen, genau, also die Frage danach, wer wurde eigentlich verletzt, getötet, geschädigt, so, das gab es einfach nicht. Das ist einfach total ausgeblendet worden. Und es ist natürlich kein Wunder, dass so ein Verfahren irgendwie total reibungslos stattfinden kann oder widerstandslos stattfinden kann.
Ja, irgendwie einfach so ärgerlich, dass sie einfach so davon profitiert hat, ne? Dass sie sich halt über mehrere Jahre so einer terroristischen Vereinigung anschließt und dann halt irgendwie einmal kurz ihr Land um Verzeihung bittet, einen Ausbildungsplatz bekommt, eine Biografie schreiben darf und jetzt halt irgendwie vor so einem schönen Leben steht, ne? Während gleichzeitig halt die Opfer, die es ja die real auch gibt, eben genau nicht danach gefragt werden, was jetzt eigentlich so mit ihnen ist oder so, ne? Und sie ja auch nicht danach fragt.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen unpassend, aber mir ist gerade eingefallen, dass die Anwältin ja auch in der Verteidigung sehr häufig gesagt hat, wie tragisch alles gelaufen ist. Und so dieser, ja, ich fand es irgendwie sehr passend für diesen ganzen Prozess, dass irgendwie von der Tragik gesprochen wird. Ja, als wäre es nichts, halt irgendwie, ja, keine schönen Umstände, aber.
Aber das finde ich sozusagen insgesamt schlägt sich das in der Rede aller Beteiligten nieder und auch in dem, was ich eben nochmal gesagt habe, finde ich auch sogar in dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, das ganze Verfahren, mir erscheint das jetzt nochmal so wahnsinnig entpolitisiert. Also es ist sozusagen sehr stark als so eine, und von ihr aus begriffen ja auch, als so eine Abenteuergeschichte, die irgendwie so tragische Elemente hat, wo irgendwie so Dinge irgendwie, also in der Art, wie das geschildert wird, irgendwie gab es ja sozusagen einerseits genau dieses Umherirren, was wir auch schon mehrmals, verschiedenen Häuser, diese verschiedenen Autos, diese verschiedenen Settings, diese verschiedenen, so für sie selber hat es sich ja auch immer irgendwie so dargestellt als irgendwie so eine Abenteuersache, wo irgendwelche Dinge nachts passieren und so weiter und so fort, dann ist irgendwie die Rede von der Flucht und so weiter und quasi so, ja, eine Frage von so einer politischen Dimension, einer politischen Entscheidungsfähigkeit, einer politischen Ausdrucksweise und so weiter, das ist alles irgendwie nicht so richtig verhandelt worden, ne? Und das gehört ja auch zu dem, was ich eben gesagt habe, so, es fand irgendwie insgesamt überhaupt ja keine richtige Auseinandersetzung mit den Inhalten islamistischer Propaganda oder so statt, sondern alles eher halt als so eine große Verirrung, die irgendwo weit weg stattgefunden hat, so. Okay, wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen und vielleicht darüber hinaus ja auch nochmal ein bisschen tiefer auf einzelne Aspekte dieses Prozesses, den wir jetzt so lange so intensiv begleitet haben, eingehen und die ein oder andere Analyse durchaus auch nochmal verschriftlichen. Genau, vielleicht können wir nochmal kurz ein bisschen zusammentragen, was es so für Ideen gibt, damit alle, die das jetzt gerade hören, wissen, wo und wann sie nach etwas suchen müssen.
Was wir sagen können, ist, dass wir vorhaben, noch weitere Aufnahmen zu machen und auch noch Gäste und Expertinnen zu verschiedenen Themen einzuladen. Mich würde zum Beispiel auf jeden Fall sehr interessieren, nochmal eine grundsätzliche, auch aus einer linken juristischen Perspektive, eine grundsätzliche Kritik an diesen 129a-B-Konstruktionen und der Frage nach der politischen Bedeutung dieses Paragraphen bei der Verfolgung von Islamistinnen auch im Vergleich zu zum Beispiel linken Kurdinnen und Kurden. Genau, aber auch Fragen, die vielleicht auch nochmal diesen Prozess in einen größeren Kontext quasi einordnen, andere Prozesse betrachten und vielleicht auch nochmal den Kontext des Islamischen Staates mit einbeziehen. Da nochmal so ein bisschen Expertinnenblicke mit aufnehmen.
Ja, und ich würde mich halt nochmal sehr dafür interessieren, die Veröffentlichung der Biografie halt auch nochmal kritisch zu begleiten und diese Veröffentlichung halt auf jeden Fall nicht unkommentiert zu lassen. Ne?
Okay, das heißt, es wird an verschiedenen Stellen nochmal Sachen von uns zu hören und zu lesen geben. Wenn ihr die bisherigen Folgen noch nochmal nachhören wollt, dann guckt auf der Homepage feministdrift.org. Dort gibt es die Folgen zu den vorangegangenen Prozesstagen. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Facebook und Twitter folgen und genau, bekommt darüber über diese Kanäle dann mit, wo und was wir nochmal im Nachgang dieses Prozesses veröffentlichen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.